Hallo liebe Mamas und Papas da draußen, hier ist die Juli von Soulfeeding. Ihr hört meinen Podcast Die Stillberaterin. Wie der Name schon sagt, geht es in diesem Podcast um das Thema Stillen. Mit an meiner Seite sind Daniel und Deborah. Sie haben zwei wundervolle Kinder, sie sind studierte Journalisten und stellen mir hoffentlich die richtigen Fragen. In diesem Sinne, hört doch mal rein.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich sitze Juli gegenüber, Julia Weidenmüller, Stillberaterin, und wir unterhalten uns heute über das Baby und was es für einen guten Start braucht. Mein Name ist Daniel Höhli und Juli hat in der letzten Folge ja darüber gesprochen, was es als allererstes nach der Geburt braucht und was dabei so wichtig und hilfreich ist. Heute soll es bei uns um alle Fragen rund um das Baby gehen. Juli, welche Rolle spielt denn das Baby beim Stillen? Also wenn wir mal die Rolle jetzt weg von der Mama hin zum Baby lenken, dann stellt sich mir sozusagen die Frage, was sind da für Signale, die man vielleicht am Anfang gar nicht kennt, die man nicht wahrnimmt, die man vielleicht missverstehen kann? Welche Bedürfnisse hat das Baby? Nimm uns mal ein bisschen quasi in die Welt des Babys mit rein. Ja.
Versuch mich mal an meine Zeit zu erinnern. Nein, das ist natürlich nicht möglich. Ich erlebe sehr häufig, dass ich in der Klinik oder auch bei meinen Klienten höre, der Kleine oder die Kleine schreit, jetzt hat er Hunger oder sie Hunger. Wo ich ganz oft merke, da gab es schon ganz viele Dinge, die vorher passiert sind, die man entweder noch nicht kennt, noch nicht wahrgenommen hat. Das hat mit, ich flacker mal schnell mit den Augen oder nehme die Hände, die sich bewegen, die Beinchen zappeln, die werden unruhig. Das sind alles so Dinge, wo man natürlich schon merken könnte, Baby schläft nicht. Da sind ein paar Zeichen, die natürlich vorangehen, um zum Beispiel ein Kind schon mal vorzubereiten. Ich könnte es noch mal wickeln zum Beispiel, bevor ich es anlege oder was auch immer dann kommt. Ich finde, das sind natürlich Dinge, die muss man erst mal wahrnehmen können. Die muss man natürlich erst kennen. Das kann ich natürlich nicht, wenn das Baby geboren ist, sofort wissen. Aber das ist natürlich das Baby, das hat Bedürfnisse. Es ist jetzt da und jetzt braucht es natürlich schon Hilfestellung. Ne? Und in erster Linie finde ich das ganz wichtig, dass es da um Nähe geht. Also dass das Baby auf dem Körper der Mutter ist. Ich glaube, das ist mal das Vorangehendste, was ein Baby dann braucht, dass es Nähe hat zur Mutter. Kann natürlich auch zum Vater sein, wenn aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. Das sind so Dinge, die ich ganz am Anfang, bevor wir zum Stillen kommen, was braucht es jetzt? Nähe, Geborgenheit.
Von diesen großen Themen, wenn wir es jetzt schon nochmal runterbrechen und gerade weil du auch den Mann angesprochen hast, ne, ich bin auch Vater von zwei Kindern. Was erlebst du vielleicht, was Eltern sozusagen vielleicht am Anfang am häufigsten falsch machen oder am häufigsten missverstehen oder wo vielleicht dann auch irgendwo Angst hochkommt, die vielleicht gar nicht notwendig ist?
Ich erlebe sehr häufig, dass wenn ein kleiner Mensch weint, dass viele meiner Klienten oder auch Patienten im Krankenhaus sagen, Hunger. Weiß nicht, warum man das so oft zusammenbringt, wo ich ganz oft auch merke, das ist nicht immer Hunger. Da geht es ganz oft um, bitte nimm mich doch mal hoch oder nimm mich noch mal ins Bonding, gib mir noch mal Hautkontakt. Vielleicht ist auch einfach, das Bett ist jetzt zu ungemütlich, ich möchte was sehen. Ne, das sind oft so Dinge, die ich ganz oft zusammen sehe, wo ich dann denke, Hunger glaube ich nicht. Das erlebe ich ganz häufig.
Und wie kann das gelingen, dass ich das jetzt voneinander trennen kann? Also es ist schon mal hilfreich, glaube ich, zu wissen, okay, es gibt noch mehr als Baby schreit gleich Hunger. Aber dann zu sagen, naja, aber was mache ich jetzt aus dem Blumenstrauß an Möglichkeiten? Was ist jetzt tatsächlich? Wie kann man dafür sensibilisiert werden?
Ja, natürlich finde ich, braucht man immer eine gewisse Zeit, um die Zeichen seines Kindes zu kennen. Je mehr ich in der Beratung draußen bei den Klienten bin, merke ich, je mehr ich in der Woche da bin, sie haben ein neues Zeichen sozusagen erkannt. Also es ist ja nicht immer nur, ich habe Hunger. Es gibt manchmal Dinge, da ist die Pampers randvoll. Dann hat man irgendwie die Bauchproblematik. Dann ist es das, Füßchen werden angezogen, Kind ist total unruhig. Also ich finde, da braucht es auch eine gewisse Kennenlernphase. Ja, das weiß ich nur nicht, wenn ich das Kind gerade geboren habe. Und oft höre ich dann von meinen Klienten, ja, das hat sich in der letzten Woche so ergeben. Und nee, das ist aber ein anderes Zeichen. Also wo ich merke, schaut euren kleinen Wurm an, schaut euren kleinen Erdenbürger an, ihr werdet die Zeichen sehen, da bin ich mir sicher. Und wenn, stehen wir Stillberater und auch Hebammen ja auch zur Seite und können euch auch nochmal Tipps und Hilfestellung geben. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, ne, dass Wickeln oft mal ein Zeichen ist oder einfach auf dem Arm genommen werden. Was haben wir noch gesagt? Bauchschmerzen sind hin und wieder auch mal ein Thema. Ne? Solche Sachen, finde ich, die kann man im Laufe der Zeit auch schon ziemlich schnell am Anfang rausfiltern und einfach erkennen.
Mhm. Mal dumm nachgefragt, klingt das Weinen, wenn jetzt ein Baby Hunger hat, klingt es anders, als wenn das Baby müde ist oder die Windel voll ist?
Da bin ich natürlich auch immer mal wieder hilflos, weil ich nicht alles deuten kann. Und manchmal wissen wir auch als Fachpersonal nicht, um was es jetzt gerade geht. Es gibt schon Situationen, wo ein kleiner Mensch sich anders verhält, wie wenn er jetzt zum Beispiel Hunger hat oder eben die Windel voll hat. Ich kenne Eltern oder Klienten von mir, die das oft schildern. Nee, das ist jetzt aber ein anderes Wimmern oder Weinen, wie er das sonst macht. Und das finde ich ganz spannend, weil das gibt es. Ne? Also es ist nicht immer gleich. Ich meine, wenn man sich vorstellt, man hat Hunger, ich meine, da wäre ich auch auf 180. Ne? Da will ich essen. Und es ist oft ein anderes, wie wenn es mir nicht gut gehen würde, da würde ich auch anders mich verhalten. Ne? Das heißt, wenn es einem übel ist oder schlecht, ist bei Kindern manchmal was anderes. Dann hört sich das ein bisschen anders an. Ist aber nicht immer so.
Okay, zuhören, hinhören, ganz wichtig. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch zwei Ohren bekommen.
Genau.
Ich komme auch nochmal auf diesen Aspekt später zurück. Ich würde gerne noch eine andere Frage stellen. Und zwar gerade jetzt, was dieses Weinen anbelangt. Es gibt ja Kinder, die jetzt nach jedem stillen Weinen, ne, und Bauchschmerzen haben. In welchem Ausmaß würdest du sagen, ist das jetzt normal und muss man halt erstmal irgendwie lernen zu ertragen? Oder ab wann soll man Hilfe holen?
Ja, jetzt komme ich natürlich aus dem Feld der Kinderkrankenpflege. Da habe ich in meiner Zeit natürlich schon einiges gesehen, wo ich denke, ja, das war gut, dass sich Eltern da Hilfe geholt haben. Es gibt natürlich oft auch Situationen, da meckern die Kinder mal nochmal nach dem Stillen zum Beispiel, sind unzufrieden. Und manchmal wüsste ich auch nicht, hey, ist das jetzt irgendwie noch Hunger? Was möchte unser kleines Wesen jetzt noch? Deswegen finde ich es ganz arg schwierig zu sagen, das ist noch okay und das ist nicht mehr okay. Es gibt einfach Kinder, finde ich, die können nach dem Stillen auch nehmen, die nochmal so viel wahr und sind dann unruhig zum Beispiel. Das ist möglich, das gibt es. Ne? Es gibt aber auch Kinder, die haben einfach von ihrer Darmbelastung her einfach irgendwie echt Schwierigkeiten da. Da muss irgendwie noch was rutschen oder die müssen nochmal in die Pampers machen oder wie auch immer. Das finde ich manchmal ganz schwer, das zu erkennen. Deswegen kann ich da jetzt nicht direkt sagen, wo ist da was noch normal. Ich finde nur, wenn halt diese Belastung, wenn ich merke, meinem Kind geht es nicht gut, es weint viel, es ist sehr unruhig nach dem Stillen, finde ich, ist es wichtig, da auch nach Ursachen zu suchen und zu gucken, wo könnten wir da einhaken.
Würdest du sagen, dass Mütter tendenziell zu früh oder zu schnell Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder zu spät, oder kann man gar nicht so pauschal sagen?
Also ich würde es nicht so pauschal sagen. Oftmals ist es schon getan, indem man einfach sagt, ich beruhige das Kind, indem ich es einfach hochnehme, indem ich es in den Körperkontakt bringe, in eine aufrechte Haltung. Kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Frosch, wie den ich einfach aufrecht auf mich drauf sitze, an meinem Herzschlag, sage ich mal. Ich mag dieses Wort Herzschlag, ne, wenn man das Kind so am Körper dann einfach hochnimmt und trägt. Ich finde, es ist eine ganz schöne Haltung, mit der man schon ganz viel erreichen kann als Beispiel. Aber ich könnte nicht sagen, zu schnell was gemacht oder zu lange gewartet. Das ist ein ganz schwieriges Feld, finde ich, mit diesem Weinen.
Das mit dem Weinen, für mich war es zum Beispiel auch ein großes Thema. Am Anfang kann ich mich gut daran erinnern, diese Verunsicherung, ne, zu sagen, huch, jetzt weint er, warum weint er? Und da habe ich mich dann schon manchmal auch ein bisschen irgendwie ratlos oder überfordert gefühlt. Ich habe dann von jemandem eine Broschüre zu diesem Thema Schreien bei Babys geschenkt bekommen. Und da wurde unter anderem erklärt, dass Schreien viele Ursachen haben kann, zum Beispiel einfach nur das Verarbeiten des Tages und der vielen Eindrücke vor dem Schlafen. Das fand ich sehr, sehr hilfreich. Was kannst du dazu sagen, zu diesen unterschiedlichen Arten?
Ich muss dazu sagen, ich habe ein ganz, ganz tolles Buch gelesen, ohne jetzt so viel Werbung machen zu wollen, von Nicola Schmitz, das Artgerecht-Buch, wo einfach auch steht, dass es Kinder gibt, die sich's ganz schwer tun, sich selbst zu regulieren. Das sind einfach Kinder, die man nicht eben einfach ins Bett legt und die dann einfach zum Beispiel auch einschlafen. Die möchten das einfach nicht, ne? Die brauchen Nähe, um den Tag zu verarbeiten, um sich zu regulieren. Und das möchte ich nicht alleine machen. Ne? Da sind vielleicht Dinge gewesen, die mich am Tag echt beschäftigt haben, habe Dinge gesehen. Und das kann ich mir persönlich ganz gut vorstellen. Im Grunde, mir geht es auch so. Wenn ich Dinge am Tag erlebt habe, viel gesehen habe, es beschäftigt mich. Und dann ist es nicht so schön, wenn man das dann alleine macht. Nur da braucht man jemand in der Nähe oder am Körper vielleicht sogar, ne, der mich dann hält und stützt. Und deswegen glaube ich, dass das auch viel, wenn Kinder dann weinen, finde ich ganz wichtig zu wissen, hey, lass die nicht alleine. Nimm sie an dich oder sei da zumindest dabei. Ne, das ist ja ganz schrecklich, wenn man alleine ist, was verarbeitet. Dann ist man in einem weiten Raum ganz alleine. Das finde ich ganz gut zu wissen, dem Aspekt Regulation. Manche schaffen das alleine, manche Kinder eben nicht. und dass man sie auch nicht alleine lässt. Ne, dieses Begleitende finde ich ganz wertvoll. Lass sie in der Begleitung weinen. Also dass Kinder weinen, das ist ja auch normal. Ja, also ich habe noch kein Kind erlebt, was nie geweint hat. Ne, ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt. Kinder weinen, ne, das gehört dazu, aber dass sie begleitet werden, ne, dass sie nicht alleine sind, dass sie auch gehalten werden, dass man dabei ist.
Mhm. Stark. Und dann irgendwann verlernt man das Weinen.
Ich finde hoffentlich nicht.
Wir sollten das alle mehr wieder lernen und praktizieren. Ja, voll gut, voll wichtig. Also ich habe jetzt rausgehört, ne, wenn jetzt ein Baby weint und es ist jetzt gerade nicht irgendwie, weil es gestillt wurde und diese Bauchschmerzen zum Beispiel hat oder so und man würde jetzt dann irgendwie den Eindruck haben, okay, das darf jetzt auch mal sein und das ist jetzt irgendwie in dem Fall kein schädliches sozusagen, da hast du ja schon klar signalisiert, Nähe, ganz, ganz wichtig. Mich würde zum einen interessieren, wie wichtig generell ist denn eigentlich Nähe in dieser Stillbeziehung, also welche Rolle, welchen Stellenwert hat das und auch, was kann man sonst noch vielleicht neben der Nähe, also was gibt es vielleicht noch ganz praktische, banale Dinge sozusagen, auf die ich achten könnte, die meinem Baby gut tun würden?
Ich möchte hier einfach nochmal auch so eine kleine Lanze brechen, dass ich finde, dass Stillen und Nähe eine sehr schöne Sache ist, ist ja auch anatomisch logisch, Stillen, wenn wir von Anlegen reden, ist nur möglich, wenn das Kind an deinem Körper ist. Es wäre ja anders gar nicht möglich, um das mal zu sagen. Aber ich möchte auch sagen, dass Nähe für mich auch einen ganz anderen Aspekt hat, mal ein bisschen weg vom Stillen, weil ich auch einige Klienten und auch im Krankenhaus mit Frauen zu tun habe, die können nicht stillen. Gibt es verschiedene Sachen oder auch ganz klar, dass sie sagen, ich möchte das nicht. Und dann finde ich, warum sollten wir denen das Ding Nähe stillen vorenthalten? Das ist mir ganz wichtig, nochmal dafür auch zu sprechen, dass ich da auch dabei bin. Wir in der Stillberatung begleiten auch Frauen, die von vornherein sagen, hey, das mit dem Stillen, das ist nichts für uns. Aber wäre ja schade, wenn wir Nähe nur mit Stillen kombinieren würden. Ne, da geht es ja auch um andere Dinge. Du kannst natürlich auch dein Kind in anderer Weise ernähren und trotzdem Nähe geben am Körper. Also für mich ist Nähe passiert am Körper, nah sein. Und ich finde auch, wieder das Wort, am Herzschlag zu sein. Ne? Also Nähe, du kannst natürlich dein Kind auch auf deinen Schoß setzen. Ja, aber ich finde Berührung am Oberkörper, am Körper, da wo dein Herzschlag ist, das finde ich ganz wichtig zu wissen. Und da geht es für mich nicht immer nur um Stillen, ums Anlegen. Da geht es für mich um Liebe. Wie gesagt, es gibt viele Kinder, die können vielleicht nicht gestillt werden, aber die dürfen trotzdem Nähe erfahren. Deswegen gehört es für mich nicht nur zum Stillen, sondern zum Tragen zum Beispiel dazu. Ganz wertvolles Thema. Tragen hat mit Nähe zu tun, weil würden wir es nicht tragen nennen. Klar, du kannst eine Einkaufstasche tragen, so sagen wir es im Schwäbischen. Aber Nähe, Körper, ne? Körpernah ist auch ein Wort zum Beispiel. Es gehört für mich da unbedingt mit rein, dass das ganz klar ist, dass es nicht nur Nähe beim Stillen gibt, sondern auch in ganz anderer Weise. Ne?
Mhm. Ja, wichtiger Aspekt, diese Nähe. Ich fühle mich gerade daran erinnert, im Krankenhaus schon sagte dann die Hebamme, okay, und wenn dann der Kleine da ist, dann darf auch der Vater oberkörperfrei und an die Brust.
Ja, ja so. Sehr gut.
Auf die nackte Haut sozusagen. Ne? Und das war für mich irgendwie auch erstmal ganz neu, aber es war tatsächlich ein echt besonderer Moment. Man muss ja auch sagen, diese Babys, die wachsen so schnell, das ist so schnell vorbei. Und dann wollen die das irgendwann nicht mehr. Und dann ist dieses kleine Fröschlein, ne, wie du es so genannt hast, der Frosch, das geht dann nicht mehr. Und das ist schon was Besonderes. Das Interessante ist sozusagen, es gibt in dem Moment natürlich auch dem Elternteil etwas zurück. Ganz besonderer Moment, klar. Ja, voll schön. Hast du noch sozusagen konkrete Tipps, was man vielleicht, ne, wenn jetzt ein Baby schreit, keine Ahnung, also sowas Banales wie jetzt irgendwie vielleicht jetzt einfach zu hell zum Einschlafen und muss man irgendwie ein bisschen dunkler machen oder keine Ahnung, ob da auch sowas aus dem Repertoire gibt, wo man sagt, hier die 1, 2, 3 Sachen könnte man vielleicht noch ein bisschen mal beachten oder dran denken.
Ich finde es immer ganz schwer, so allgemeine Dinge in den Raum zu werfen, weil ich finde, das ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Ich habe Klienten erlebt, die haben gesagt, also unsere Kinder, die schlafen, wenn wir auf Festivals sind. Auf dem Festival. Na, hab ich ja durch. Ganz interessant, aber die kannten das schon immer so. Die brauchten diesen Lärm in gewisser Weise. Da würde ich nie drüber sagen, es ist total schlimm. Ich allgemein für mich würde sagen, naja, wenn ich einschlafen möchte, dann darf der Rollladen mal runtergefahren werden. Da darf es eine gewisse Ruhe geben. Aber das ist meine persönliche Meinung und Einschätzung. Deswegen finde ich es ganz schwer, da was festzulegen. Ich finde es allgemein einfach sehr wichtig, dass Kinder wissen, sie sind in einer geborgenen Umgebung. Wenn ich in die Urzeit zurückschaue, ein Kind, was vor der Höhle mit den Eltern saß, also wenn ihr euch das vorstellt, Lagerfeuer, das Kind war immer dabei, das war ganz häufig am Körper der Mutter, weil was bedeutete das denn, wenn ich das Kind in die Höhle gelegt habe? Also mit ziemlicher Sicherheit würde das bedeuten, der Löwe ist gekommen, keiner hat es gemerkt. Das ist, finde ich, ganz wertvoll, das mal zu hören. Deswegen finde ich, wir leben in einer Zeit, wo Tragen wieder unbedingt wichtig wird, auch zum Einschlafen, ganz klar. Und das, ich will gar nicht so viel vorweggeben, aber das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir oft, ich sag's mal in Deutschland, denken, Kind braucht sein Bett. Ganz wichtiger Aspekt, Kind braucht seine 10 Kuscheltiere, Liedchen. Dabei ist vielleicht das Einzige, was es in dem Moment braucht, einfach ein bisschen Nähe und am Körper einschlafen zu dürfen. Ich sage das mal vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass es auch in meinen Kreisen Leute gibt, die sagen, hey, das ist mir zu viel. Ich möchte nicht auch noch beim Einschlafen mein Kind an meinem Körper haben. Ja, aber wenn ich zurückschaue, finde ich das sehr krass, wie sich das weitergetragen hat. Weil das ist, so glaube ich, so ein deutsches Denken, was wir alles brauchen im Kinderzimmer. Dabei ist es oft gar nicht nötig, ne, wenn ich da so zurückschaue, was die gebraucht haben.
Den Aspekt mit dem Einschlafen auf dem Festival hat mich daran erinnert, ich war diesen Sommer auf einer deutsch-iranischen Hochzeit.
Wow.
Und die Iraner feiern laut, ja, da wird viel getanzt. Und das war unserem Sohn, gerade gegen den Abend hin, war das viel zu laut. Ja. Und die iranischen Kinder haben alle gepennt. Alle. Das war für mich total beeindruckend. So, für die wirklich das Normalste auf der Welt.
Und genau.
Genau, also was du sagst, genau. Voll gut. Man kann es nicht verallgemeinern. Das ist wie so oft so im Leben, aber eben auch wichtig wahrzunehmen. Jetzt hast du in der ersten Folge, als wir gesprochen haben, du dich ein bisschen vorgestellt hast, hast du gesagt, du bist eine sehr freiheitsliebende Juli. Ja, Freiheit ist dir sehr wichtig. Und jetzt ist ja als stillende Mutter sozusagen, gibt man natürlich auch in dem Moment von der Freiheit einiges auf. Also gerade der Aspekt Nähe bedeutet natürlich, dass man nicht diesen Freiraum sozusagen für sich vielleicht in dem Umfang hat, wie man es vorher hatte. Werden die Mühen einer Mutter, die sich so an den Bedürfnissen des Kindes ausrichtet, dafür auch belohnt?
Ich sag's jetzt mal ganz spitz, ja. Ich habe mit einigen meiner Klienten, die ich ganz früh angefangen habe mit Stillberatung, immer noch Kontakt und ich bin wirklich begeistert, was sie mir erzählen, wie sich ihre Kinder entwickelt haben, wo es um bestimmte Normen geht, wie wir haben immer zusammen, Beispiel Elternbett, wir haben immer zusammen geschlafen, wir haben unsere Kinder in der Trage zum Schlafen gebracht, wo vielleicht sicherlich ganz viele gesagt haben, nee, das würde ich nie machen, ist mir viel zu viel, sind aber dann in dem Sinne belohnt worden, weil die Kinder durch diese Nähe irgendwann selber gesagt haben, ach, das wollen wir nicht mehr, haben selber irgendwann in ihrem eigenen Zimmer geschlafen. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, diese, wie sagt man da, Dogmen, die es gibt, die da stehen, von wegen, du verwöhnst dein Kind, lass das mal lieber das erste Jahr alleine schlafen, dann hast du die nächsten 8 Jahre Ruhe. Ich finde, da müssen wir von wegkommen, weil das stimmt einfach nicht. Wenn du ein Kind trägst, dass es da niemals um Verwöhnen geht, sondern da geht es um Bedürfnisse. Und die habe ich ja als erwachsener Mensch auch. Wenn mir da ständig jemand was wegnehmen würde, was ich eigentlich brauche, das wäre nicht okay. Und deswegen glaube ich, müssen wir da anfangen, das mal ein bisschen zu verrutschen und auch sagen, Kinder brauchen Nähe. Natürlich ist es immer die Frage, wie weit kann ich das zulassen? Und ich sage keiner meiner Frauen oder Klienten, die sagen, du, ich kann das nicht mehr, ich brauche meine Freiheit. Du musst jetzt aber weitermachen, weil dein Kind das braucht. Da gibt es andere Möglichkeiten. Ich finde immer, das muss ein Geben und Nehmen sein. Wenn eine Beziehung in einer Seite irgendwie ins Wanken kommt, weil ich was nicht mehr möchte, dann muss geguckt werden, finde ich. Wie können wir das ein bisschen splitten? Gibt es da Dinge, die wir ein bisschen ordnen können, dass es für beide wieder angenehm und okay ist? Aber dieses Ding, zu sagen, Kinder müssen von Anfang an alleine schlafen, Kinder brauchen nicht so viel getragen werden, finde ich ein bisschen arg von früher her hierher geholt. Und das finde ich nicht, dass das immer noch passt. Deswegen würde ich da eher sagen, Freiheit ist wichtig, auch für uns Frauen, ganz klar. Und ich finde auch nicht immer, dass mit dem Kind immer alles wir Frauen tun müssen, tragen zum Beispiel. Ich kenne so viele Klienten, deren Männer einer Leidenschaft dann im Hause rumrennen und ihre Kinder tragen. Und ich finde, da dürfen wir mehr hinkommen. Warum sollen wir Frauen das immer übernehmen?
Absolut. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Ratschläge, Einschätzungen und Einblicke in dieses wichtige Thema. Ganz toll. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und sagen bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es war wieder eine wundervolle Folge. Vielen, vielen Dank.
Genau, und nicht vergessen, natürlich ganz wichtig, ihr dürft Juli auch kontaktieren. zum Beispiel auf ihrer Webseite soulfeeding.de. Schreibt mir eine E-Mail an juli@soulfeeding.de oder auf Instagram die stille Juli, manchmal gar nicht so still, by the way. oder auch auf Facebook ganz klassisch ist dann Julia Weidenmüller, richtig? Genau, da könnt ihr sie kontaktieren und ich würde sagen, überschüttet sie gerne mit Feedback, dass sie auch weiß, was für Fragen ihr zum Beispiel habt. Und wir werden diese Fragen in der letzten Folge aufgreifen für euch und von dem her munter Fragen stellen, Kontakt aufnehmen und wir sagen Dankeschön.
Dankeschön!